ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Luftwaffe hat ein Schulgebäude in Gaza-Stadt angegriffen. Die Internationale Atomenergiebehörde warnt vor der Gefahr eines Atomunfalls in der russischen Grenzregion und der russische Oppositionelle Kara-Murza dankt der Bundesregierung für den Gefangenenaustausch. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, dem 10. August um 7 Uhr. Die israelische Luftwaffe hat am frühen Morgen wieder einen Angriff im Gazastreifen geflogen. Dabei soll es viele Tote gegeben haben. Palästinensischen Angaben zufolge starben mindestens 90 Menschen und zahlreiche weitere sollen verletzt worden sein. Einzelheiten dazu hat unser Korrespondent in Tel Aviv, Tim Assmann.
Am frühen Morgen bombardierte die israelische Armee eine Schule in Gazastadt, in der zahlreiche Flüchtlinge waren. Die israelische Armee teilte mit, in dem Gebäude habe sich ein Kommandoposten der Hamas befunden, die die Zivilbevölkerung als menschliches Schutzschild missbrauche. Für den Angriff sei Präzisionsmunition verwendet worden, um die Auswirkungen auf Zivilisten zu minimieren. In der vergangenen Woche hatte Israels Militär mehrfach Schulen im Gazastreifen angegriffen, zahlreiche Menschen kamen dabei ums Leben. Die Schulen in dem Palästinensergebiet sind Zufluchtsorte für Flüchtlinge. Die Kämpfe im Küstenstreifen dauern ungeachtet der internationalen Bemühungen um eine Feuerpause an. Gestern rückten israelische Truppen erneut in die Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen ein. US-Außenminister Blinken betonte in einem Telefonat mit Israels Verteidigungsminister Gallant die Notwendigkeit einer Waffenruhe. Am kommenden Donnerstag sollen die indirekten Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien fortgesetzt werden. Darauf hatten die USA, Katar und Ägypten gedrängt, die in den Gesprächen vermitteln. Zahlreiche Staaten, darunter auch Deutschland, schlossen sich der Forderung an. Israel kündigte die Teilnahme an der Verhandlungsrunde an. Die Reaktion der Hamas steht noch aus. Ziel ist ein Abkommen über eine Feuerpause und eine Freilassung der von der Hamas verschleppten israelischen Geiseln. Hamas und Israel lagen in ihren Forderungen aber zuletzt noch deutlich auseinander.
Wann kommt der Krieg? Oder kommt er überhaupt? Diese Fragen stellen sich die Menschen im Libanon. Die Lage dort ist äußerst angespannt, seitdem ein Hisbollah-Kommandeur und ein Hamas-Funktionär getötet wurden und der Iran Israel mit einem Vergeltungsschlag gedroht hat. Unsere Korrespondentin Anna Osius berichtet, was die Menschen in Beirut bewegt.
We have just landed, ladies and gentlemen, airport in Beirut.
Landung am Flughafen Beirut in einer vollbesetzten Maschine. Fully booked, sagt die Stewardess mit einem Lächeln und fügt schnell als Erklärung hinzu: Beirut is beautiful, Beirut sei schließlich schön. Womit sie normalerweise recht hat, doch jetzt droht Krieg. Das deutsche Auswärtige Amt ruft, wie viele andere Staaten auch, ihre Bürger zur dringenden Ausreise auf. Und die beiden Männer mit langen schwarzen Bärten und Flecktarnkleidung in der Sitzreihe nebenan sehen auch nicht gerade aus, als wollten sie im Libanon Erholungsurlaub machen. Wobei, im Libanon ist alles möglich. Und noch ist er nicht da, der Krieg in Beirut. Und vielleicht kommt er ja auch gar nicht. Es ist alles in Gottes Hand, sagt Farah Khalil schulterzuckend. Nur Gott weiß, was aus Libanon wird. Auf der Hamra, der Haupteinkaufsstraße Beiruts, ist deutlich weniger los als sonst. Nur einige Fußgänger schlendern an den Geschäften vorbei. In einem Coffeeshop sitzt Fatima und klammert sich an ihren Kaffeebecher, als wolle sie die Normalität festhalten. Ich mache normal weiter. Wir müssen ja schließlich irgendwie leben. Seit Monaten beschießt im Süden des Libanon die schiitische Hisbollah-Miliz Israel. Täglich gibt es heftige Gefechte. Während all das in der feierfreudigen Hauptstadt Beirut lange sehr weit weg wirkte, scheint der Krieg jetzt geografisch und mental ein großes Stück näher gerückt zu sein. Hisbollah und Iran drohen Israel mit Vergeltung für den Tod von Hamas-Chef Haniyeh und Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr. Und jede Vergeltung zieht neue Vergeltung nach sich. Das wissen die Menschen in Beirut, spätestens seit israelische Kampfjets vor wenigen Tagen, kurz vor einer Rede von Hisbollah-Chef Nasrallah, im Tiefflug über die Hauptstadt donnerten, um die Schallmauer zu durchbrechen, mit ohrenbetäubendem Knall. Die nächsten Tage sind entscheidend für den Libanon, entweder Krieg oder eine Lösung, sagt der libanesische Politikanalyst Amine Kamoureh. Hinter dem jüngsten Aufruf der drei Vermittlerstaaten Katar, Ägypten und den USA kommende Woche eine neue Gesprächsrunde für eine Waffenruhe in Gaza zu starten, stecke ein raffiniertes Kalkül, das einem Krieg im Libanon etwas Aufschub geben könnte. Bis zu diesen Gesprächen können Hisbollah und Iran eigentlich nichts Großes machen, denn jede Eskalation würde die Verhandlungen behindern. Damit könnte man ihnen vorwerfen, den Menschen in Gaza zu schaden, statt ihnen zu helfen. Aber folgen die Konfliktparteien diesem Kalkül? Die Menschen in Beirut sind bedingt optimistisch. In einem sonst gut besuchten Restaurant berichtet der Kellner, dass der Umsatz um mehr als 60% zurückgegangen sei. In der Bäckerei räumt der Verkäufer ein, Angst zu haben, und plant mit seiner Familie in sein Heimatdorf in den Bergen zu flüchten, wenn es losgeht. Und Makler Hussam berichtet, dass die Preise für Wohnungen in den Bergen außerhalb Beiruts deutlich gestiegen seien. Die Preise sind hoch, weil die Leute dorthin ziehen. Das können sich bald nur noch die Reichen leisten. $2,000 bis $3,000 im Monat, das ist ein großes Problem. Und ein alter Mann, der gerade vorbeispaziert, die Lösung liegt in Jerusalem, ruft er und geht weiter. Das ist der Knoten, der gelöst werden muss. Sprich, nur wenn es eine Lösung für den Nahostkonflikt gibt, für die Palästinenser und für Jerusalem, nur dann könne es auch im Libanon vielleicht Frieden geben.
Und nun schauen wir noch auf die Lage im Ukraine-Krieg. In der russischen Grenzregion Kursk gehen die Kämpfe weiter. Die Ukraine hat dort ja Anfang der Woche eine Offensive gestartet und Russland hat nach eigenen Angaben Truppen mit Panzern und Raketenwerfern dorthin entsandt. Jetzt hat sich die Internationale Atomenergiebehörde zu Wort gemeldet. Der Chef der Behörde, Grossi, hat beide Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. Er warnte, dass es zu einem Atomunfall kommen könnte, sollte das Kernkraftwerk in der Region getroffen werden. Um die russische Aggression abzuwehren, braucht die Ukraine Waffen von westlichen Partnern. Das betont Präsident Selenskyj bei jeder Gelegenheit. Die USA haben jetzt weitere Militärhilfen für die Ukraine freigegeben. Das Paket hat ein Volumen von $125 Millionen. Laut US-Außenminister Blinken umfasst es unter anderem Abfangraketen für Luftabwehrsysteme, Munition für Artillerie- und Raketensysteme sowie Panzerabwehrwaffen. Die Ausrüstung würde der Ukraine helfen, ihre Truppen, ihre Bevölkerung und ihre Städte zu schützen, so Blinken. Die USA sind einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor 2,5 Jahren haben die Vereinigten Staaten schon Hilfen in Höhe von mehr als $55 Milliarden bereitgestellt. Bei dem groß angelegten Gefangenenaustausch am 1. August ist einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Putin freigekommen, Wladimir Kara-Murza. Der russische Oppositionelle war zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er Russland Kriegsverbrechen gegen die Ukraine vorgeworfen hatte. In den ARD-Tagesthemen hat Kara-Murza jetzt gesagt, der Austausch habe sein Leben gerettet.
Es fühlt sich komplett surreal an, als wenn ich einen Film sehe. Das ist überhaupt nicht mit der Realität verbunden. Vor 2 Wochen war ich noch sicher, dass ich in Putins Gefängnis in Sibirien sterbe. Vor einer Woche war ich in diesem grässlichen KGB-Gefängnis Lefortovo in Moskau. Und jetzt, wissen Sie, jetzt bin ich hier bei meiner Familie in der Freiheit. Meine Kinder sind da, ich kann mit meiner Frau sprechen. Das fühlt sich wirklich wie positiv surreal an. Das wird ein wenig Zeit brauchen, sich daran anzupassen, nach so viel Zeit in der Isolationshaft. Und das wäre niemals geschehen, wenn es nicht diese nachhaltigen Anstrengungen von vielen guten Leuten, Organisationen, Regierungen in der freien Welt gegeben hätte, die hart gearbeitet haben, um die russischen politischen Gefangenen aus den Gefängnissen herauszubekommen. Und ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, ganz herzlich der Bundesregierung zu danken für diese Rolle in diesem, das war kein Geiselaustausch, in dieser Lebensrettungsaktion.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.